this mansion. Haben wir uns nicht schon immer wieder, wie ich zum Beispiel früher, gefragt, warum pflegt Jesus mit Vorliebe, direkt mit einer gewissen, wie soll ich sagen, für die Hörer eine brenzliche Zähigkeit dabei zu bleiben, des Menschensohn, des Menschensohn, des Menschensohn. Und wenn er wiederkommt, die Tage des Menschensohns. Da sagen die Bibelkritiker, ja, was wollt ihr einen Gottessohn aus ihm machen? Da sagt er immer wieder, des Menschensohn, des Menschensohn. So. Wir haben zwei Geschlechtsregister in Bezug auf diesen Menschensohn. Eines in Matthäus und das andere in Lukas. Matthäus beginnt bei Abraham, und dann heißt immer, Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte, 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 bis zu Josef, den Vertrauten der Maria, und da steht nicht mehr zeugte. Sagen wir mal, 49 Mal steht zeugte, 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 und das 50. Mal nicht mehr, dann heißt es, der Verlobte der Maria, von welcher er kam. Also da haben wir die Zeugungslinie nach dem Fleisch, von Abraham bis Christus. So. Lukas hingegen, der beginnt nicht bei Abraham und nicht bei Adam von, sondern der beginnt bei Jesus und sagt, er war nach dem Gesetz. Genau. Die Elberfelder, wie man meinte, ist auch nicht schlecht, ne? Aber genau, nach dem Gesetz der Schwager-Ehe nämlich. Nach dem Gesetz der Schwager-Ehe, im Gesetz vom Sinai, ist einer auch dann Vater eines Sohnes, wenn er den gar nicht gezeugt hat? Unter welchen Umständen? Da ist ein Ehepaar. Der Mann stirbt ohne männlichen Nachkommen, also in Israel wichtig, ohne Erbe. Es bestimmt das Gesetz. Der nächste Blutsverwandte ist verpflichtet, die Witwe des Verstorbenen zu heiraten. Wird jetzt ein Sohn von dem zweiten Manne gezeugt und von der Witwe geboren, dann wird im Geschlechtsregister Israels der jetzt gezeugte Knabe nicht als Sohn dessen eingetragen, der ihn gezeugt hat, sondern als Sohn des Verstorbenen. Denn der Zeugende musste seinen erbenlosen Bruder auf seinem Erbteil Samen zeugen. So steht geschrieben. Und nach diesem Gesetz hat nun Lukas sein Geschlechtsregister schreiben müssen dürfen. Ja. Zwei ganz verschiedene Geschlechtsregister. Prächtige, gemähte Wiese für die Bibelkritiker, also da könnt ihr Frommen nicht mehr auskneifen, nicht wahr? Ganz erstens, der eine hat so viele Namen und der andere hat fast doppelt so viele Namen zwischen Abraham und Jesus in der gleichen Zeitspanne. Der eine hat 30 Namen, die der andere gar nicht kennt, und hat 30 andere Namen, also bitteschön. Ja. Wo liegt es wieder? Weil die Herren Schriftgelehrten, die Modernen von heute, übersehen haben, dass auch für sie diese Schrift in ihrer Muttersprache für sie in einer Fremdsprache geschrieben ist. Und die müsste man ja vernünftigerweise immer zuerst lernen, die Fremdsprache, bevor man wagt, in einer Fremdsprache ein Urteil abzulegen. So. Nun, was macht Lukas? Er war nach dem Gesetz ein Sohn des Josef? Hat Josef ihn gezeugt? Nein. Ein anderer hat den gezeugt, Jesus, der Heilige Geist. Aber für die Menschheit, die erstorben ist. Nur ganz schnell. Des Josef, des Eli, des Mattat, des, da kommt das Wort Zeugen gar nie vor. Merken wir. Bei Lukas. Das ist das Gesetz nach dem Gesetz der Schwager. Reihen sind wieder übereinstimmend bei beiden. Und dann auf einmal sagt er wieder der Sohn des Sohns und zeugte den und den. Dann stimmt es wieder nicht. Ja. Weil wieder eine Schwager-Ehe zustande kam inzwischen. Ja. Und jetzt kommt das, um was es geht, beim Sohn des Menschen. Des Menschensohn. Dann geht es weiter. Lukas geht zurück. Des Abraham, des Seth. Also was kommt da noch alles? Des Sem, des Noah, des Seth, des Adam, des Gottes. Da heißt es also, die beiden letzten Funktionen lauten Sohn des Adam, des Menschen, des Gottes. So. Was stimmt jetzt? War er Gottes Sohn oder Adams Sohn? Beides. Aber jetzt das Wunderbare. Adam war geschaffen als Bild Gottes, als Gleichnis Gottes. Adam heißt auf Deutsch Mensch. Adam, der erste Mensch, war geschaffen als Abbild Gottes. Was ist denn Gott, wenn Adam sein Abbild ist, wenn der Mensch das Abbild Gottes ist? Was ist denn Gott? Dann ist Gott der Originalmensch. Bitte. Wenn ich noch Bildhauer wäre und würde von einem meiner Söhne eine Statue erstellen. Ein Freund kommt in die Künstlerwerkstatt, sieht die Statue und sagt, das ist ja dein Sohn. Freut mich, nicht? Dass so ist. Aber ist das der Sohn, den ich gezeugt habe? Nein, das ist ja nur das Bild. Von wem? Von meinem Sohn. Ist dann mein Sohn das Original von der Statue? Na ja, selbstverständlich, nicht? Wenn der Mensch das Abbild Gottes ist, dann ist Gott der Originalmensch. Nicht verstanden? Sucht ihr zu wenig Gott, dass ihr nicht versteht? Warum sagt niemand Halleluja, das ist ja großartig, dass unser Gott original von uns ist? Stimmt's dann, des Menschensohn, jetzt sage ich, des Originalmenschensohn? Halleluja. Aber sowas? Aha, da sind wir stehen geblieben. Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Wunderbar. Der Acker aber ist der Kosmos. Sind die Himmel und die Erde. Kosmos, das Weltall. Der gute Same aber, das sind die Söhne des Reiches. Was spricht er aus in der Gleichnis? Was vom Grundlegung der Welt an? Und wir lesen direkt an einer anderen Stelle, das Reich Gottes, das irdische Reich, tausendjähriges Reich, ist erst geworden von Grundlegung der Welt an. Lesen wir. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, das Unkraut, ist der Teufel, Diabolos, der Dazwischenwerfer. Stimmt's, Ben? Unkraut säen zwischen den Weizensamen, ne? Der Dazwischenwerfer. Diabolos, der Teufel. Jetzt, Achtung, prophetisch. Die Ernte aber, auf die gewartet werden muss, nicht vorher sortieren, gut und böse, nicht, das wünschten wir ja schon längst auch unsere Vorfahren, die Frommen, dass das Böse sofort ausgerottet wird. Und nur noch wir Braven übrig bleiben. Jetzt. Die Ernte aber ist die Vollendung dieses Zeitalters. Die Schnitter aber sind Engel. Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und ins Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung dieses Zeitalters sein. Nämlich, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, bitte. Nicht er selber, wie bei uns, so ein Drückung. nicht er selber. Er sendet wohl, er ist der, der handelt und disponiert. Aber er sendet seine Engel vor sich her. In der vollendeten Zeit wird es sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun. Und sie werden in den Feuerofen werfen. Da wird sein so und so.
Aha.
Da bleiben wir auch einen Augenblick stehen. Ist es ein Unterschied, ob unser wunderbarer Herr in Bezug auf uns, unser Haupt, das Haupt seines Leibes, dessen Glieder wir sein dürfen, ob er erscheint, er selber uns begegnet ohne Engel, wir es nur mit ihm persönlich zu tun haben dürfen und er persönlich jeden Einzelnen von uns persönlich beurteilt. Oder ob er seine Engel vor sich her sendet und dass die Engel dann links und rechts scheiden, verlesen. Bitte. Er allein, unser Herr, kann unsere Herzen erforschen und kennt unsere Herzen, so sagt die Schrift. Er allein, kein Geschöpf, kein Engel. Wenn aber Engel zur Richtung eingesetzt sind, die nicht ins Herz schauen können, was brauchen die, um richten zu können, um scheiden zu können nach links und rechts? Die brauchen Werke, entweder gute Werke, dann kommen sie als Weizen mit die Scheiben, oder böse Werke und dann kommen sie als Unkraut ins Feuer. Aha. Ich darf nur schnell sagen, dieses zweite Geschehen wird verwaltet von Jakobus. Er muss schreiben, in dieser Ordnung, wo Engel richten, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Schreibt Jakobus so? Genau das Gegenteil von Paulus. Paulus ist der einzig auserwählte Apostel für uns die Nation unter dem Evangelium der Gnade. Ohne Gesetz, ohne Werk. Da wir es mit ihm selbst zu tun haben, der die Herzen erforscht und kennt, handelt es sich zwischen ihm und uns, handelt es sich nur um die Vertrauensfrage. Das gilt ja bei den Regierungen heute sogar noch, in der Welt. In einer Ehe, die Vertrauensfrage, Nummer 1, Grundlage. Alles andere ist dann in Ordnung. Aber jetzt, die Ernte aber ist das Ende, die Vollendung des Zeitalters. So. Also, Gott lässt dieses Zeitalter zu seinem Ende kommen, indem erst jetzt am Ende dieses Zeitalters offenbar wird, wie furchtbar die Sünde und die Macht Satans und aller Mächte der Finsternis, zu was die alles fähig sind. Das merkt man erst bei der Ausreife. Aber auch der Weizen, der reift gleichzeitig aus. Was wir heute hören dürfen, was Gott heute seiner Gemeinde schenkt, ist letzte Ausreife vor der Entrückung. Nur bei uns, wir sind nicht Weizen, sondern wir sind Gerste. Das darf ich auch noch schnell hier aussprechen. Weizen ist typisch Israel. Die drei Festordnungen in Israel, das erste Passa. Auch Christus, unser Passa, ist geschlachtet, so lasst uns als ungesäuerte Brote erfunden werden. Genau nach den Bestimmungen des Passa und des Festes der ungesäuerten Brote. Da sind wir dargestellt. Das geschah zur Gerstenernte. Müssten wir wissen, was die Schrift alles von Gerste uns zu sagen hat. Dann wissen wir, wer wir sind und was mit uns geschieht. Weizen zur Zeit des Festes der Sabbate, zweite Festgruppe, Weizen. Das ist Israel und dann mit Israel erste Auswahl der Nationen und die dritte Festgruppe, das Ende, wenn alle anderen, die noch nicht geerntet sind, auch noch dran kommen. Sieht es heute auf unserem Erdenrund so aus, dass die Gewalt der Bosheit und die Mächte der Finsternis so deutlich vor uns hintreten, so vehement, so frech, dass weder Regierung, noch Militär, noch Polizei, noch Schule, noch Elternhaus mit auch nur nicht mal mit geringstem Erfolg dagegen antreten kann. Sieht es heute so aus. Was wissen wir dann? Dass wir jetzt in den letzten Jahrzehnten dieses Zeitalters leben. Und da es einen Staat Israel gibt seit einigen Jahrzehnten, wissen wir auch noch, dass ums Jahr 2000 ist die Schwelle erreicht, Übergang dieses bösen Zeitalters zum Zeitalter des Friedensreiches Jesu Christi auf der Erde, besonders für Israel und die Nationen. Das Ende dieses Zeitalters, die Ernte. Das Böse darf ausreichen. Das heißt praktisch, machen wir uns auf alles gefasst, können wir uns nicht mal vorstellen, was noch alles kommt, an Bosheit. Raffinierter Bosheit, unheimlichen Dingen. Gott hat genehmigt, dass was an Bosheit möglich ist, dass es zur vollen Ausreife kommt. Also erschrecken wir nicht, wenn die Dinge so kommen, sondern jubilieren wir. Warum? Wenn es nicht so wäre und geschehe, dann würde unsere Bibel nicht stimmen. Dann. Aber so stimmt sie. Ist das auch wieder etwas, wie fein und gut, dass Gott diese Dinge während Äonen seinen Geschöpfen verborgen hat? Das ist auch gut. Und es erst dann offenbart, wenn die Zeit und Stunde herangekommen ist. Wir haben es nötig heute. Die Dinge, um die Dinge zu wissen und die Dinge zu kennen. Aber der Weizen reift aus, Israel kommt dran und wir als Gerste, das ist ein Geheimnis, werden vorher in Sicherheit gebracht und vollendet. Dieses zweite Gleichnis der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Wunderbar. Des Originalmenschen Gottes. Der Acker aber ist die ganze Schöpfung. Also stellen wir uns vor, ein Mensch sei guten Samen auf seinen Acker. Passiert unzählige Mal auf unserem Erdenrund. Und jetzt hat Gott diese Kleinigkeit, einen Sämann, der guten Samen sät, auf seinen Acker. Ist auf einmal Gott mit seiner ganzen Schöpfung steht vor uns. Merken wir, kann der Geist Gottes in menschliche Worte, in menschlicher Schrift gewaltige Dinge verwerten. Gewaltigste Dinge, es gibt keine gewaltigeren. Die Söhne des Reiches, der gute Samen. Hat Gott schon angefangen jetzt in Israel, Söhne des Reiches. Der Feind aber, der das Unkraut gesät hat, ist der Diabolos, der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind Engel. Wir können uns das heute nicht genug merken. Damit wir die Widersprüche in der Bibel, scharenweise unter den Tisch fallen sehen. Jakobus, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wir. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak seinen Sohn opferte? Fährt er weiter. Und Paulus? Ist nicht. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Glauben allein, ohne Werke, ohne Gesetz, gerechtfertigt wird. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Glauben ohne Werke gerechtfertigt worden? Ja, ist das so? Kann es noch deutlicher so sein? Widerspruch. Das hat mich vor 30, 40 Jahren innerlich fast zerrissen. Warum? Dieser Widerspruch mal. Ja, dieser Logik da. Ich konnte es mir nicht leisten, was sich Martin Luther geleistet hat. Er hat einfach gesagt, Epistel des Jakobus, ströherne Epistel, Papierkorb, die hört gar nicht in die Bibel. Ne? Ja, dann ist es ja einfach. Der Dem hat keinen Bauchweh gemacht. Ne? Wie mir. Also, Papierkorb habe er nicht gesagt. Ja, habe ich gesagt. Ja, das konnte ich also nicht vollziehen, im Gegenteil. Ich wusste, Jakobus ist genauso auf seine Weise vom Heiligen Geist geleitet, genauso wie Paulus auf seine Weise. Das wusste ich. Aber jetzt, Herr, hilf. Ne? Ah ja, was steht denn da geschrieben? Ich nur bitte um Weisheit, es wird dir gegeben werden. Und die Anfangsworte der Sprüche Salomos haben wir gehört, bitte. Beachte, was ich dir sage, habe ich gehört. Denn der Herr wird dir, also mir, Verständnis geben in wie vielen Dingen? Und die den Herrn suchen, verstehen wie viel? Also sogar solche Widersprüche. Da kann ich nur zusammenfassend sagen, vielleicht kommen wir die nächste Woche noch dran, mal das näher anzusehen, kann ich nur sagen, je klaffender, unwiderleglicher diese Widersprüche in der Bibel sich vor uns hinstellen, umso wunderbarer ist die entsprechende jeweilige göttliche Lösung. Da durfte ich, ja, vielleicht schon vor 30 Jahren, im Berner Oberland, in einem Hauskreis, eine Bibelstunde halten, über dieses Thema, Paulus und Jakobus. Und da war steht einfach, meine liebe Mutter, zum ersten Mal in ihrem Leben dabei, als ich eine Bibelstunde hielt, und zum letzten Mal, dieses Thema. Ich habe mich immer gefragt, wie steht es im Herzen meiner lieben Mutter? Wusste sie wahr? Glaubte Gott und so weiter? Aber sie ging nie aus sich heraus. Jetzt nach dieser Bibelstunde Thema Paulus Jakobus kommt sie nachher zu mir und sagt, du Arthur, was du jetzt ausgesprochen hast, das war's nicht du und deine Weisheit, das hat dir Gott geschenkt. Wisst ihr, was mich noch mehr gefreut hat als das Kompliment, das liegt auch drin, das sie mir gemacht hat. Wenn sie dieses schwere Thema so beurteilen konnte, ne, dann hat sie mehr verstanden, als ich je hoffen konnte. Dann war sie innerlich weiter als mancher Fromme, der sowieso schon fromm ist. Ne. Elf Uhr 3:30. Nächstes Gleichnis. Ganz, es wurde großzügig gesät bis jetzt. Und jetzt kommt ein Körnchen. Ein Körnchen, ein einziges, tritt in Sicht. Vers 31. Drittes Gleichnis. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn. Oh, schönes Reich der Himmel. Schönes Reich der Himmel. Ein Senfkorn. Welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Merken wir schon wieder etwas. Wer ist der eine Mensch, der Originalmensch? Der nimmt ein einziges Samenkorn. Senf. Wertlos. Wir sagen ja direkt, bring deinen Senf auch noch, nicht in einer dumm daher schwarz. Welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker in diesem Kosmos säte. Und zwar, das zwar kleiner ist als alle Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter, die Gartengewächse, und wird ein Baum, stimmt ja gar nicht bei einem Senfkorn, normalerweise, und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. So. Wir haben gelernt, diese Fremdsprache für uns, die Sprache der Bibel, die Sprache des Wortes Gottes, können wir nur lernen durch den Heiligen Geist aus der Bibel selbst und allein. Gleichnisse Jesu können nur gottgemäß erklärt werden mit Worten Gottes an anderen Stellen im Worte Gottes. Nicht von da und nicht von da. Der Ausleger tut am besten, er kapituliert gleich von Anfang an. Herr, ich verstehe nichts. Du bist mir gemacht zur Weisheit. Ich habe um Weisheit gebeten und du hast dich verpflichtet zu geben. Und du gibst. Christus ist das personifizierte Gotteswort. Nur du aus deinem Wort kannst alles mir so offenbaren, ausbreiten, auslegen, wie es vor Gott richtig ist. Ein einziges Körnchen steht vor uns. Send, komm. Wir haben gelesen in Matthäus 13. Wenn wir in Markus 4, Vers 31, das gleiche Gleichnis hören, haben wir die Abwandlung dieses Senfkorn hier, Matthäus 13, wirft der Mensch auf seinen Acker. Und in Markus 4 wirft er das Senfkorn auf die Erde. Und am schönsten, Lukas 13, Vers 19, ein Mensch, der nimmt ein Senfkorn und wirft es in seinen Garten. Ein Thema für sich. Die Gärten Gottes. Dann auch eine Kassette, dann, wenn Bruder Nussbaumer wiederkommt. Die Gärten Gottes. Wunderbarste Tragik. Was die Gärten Gottes betrifft. Wundervollste Tragik. Gibt's so etwas? Gibt's nur in Christo und vor Gott und in Gott. Ein Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Hören wir die Schrift Neuen Testamentes schnell? Johannes 18, Vers 1. Da war neben Golgatha ein Garten. Und in dem Garten ein Grab. Wurde da einer begraben in dem Garten? Ein einziger. Ein Same. Jawohl. Ja. Vor unserem Gott ist die ganze Schöpfung von ihm eben fertig geschaffen, war seine ganze Schöpfung sowohl ein Garten Gottes, wunderbar, und gleichzeitig das Haus Gottes, das Abbild seines Originaltempels, das Abbild von sich selbst, seine eigenen Ordnungen, in seiner Unendlichkeit jetzt in eine Schöpfung gegeben. Wo ein Garten war, und ein Garten, ein Grab, wo noch nie jemand hineingelegt worden war, Vers 19, Johannes, Kapitel 19, Johannes, Vers 41. Und in dem Garten Gethsemane war es, wo Jesus in vertrauter Weise immer, meistens abends, zusammenkam, in einem Garten. Eben hat Gott, der Originalmensch, sein Abbild geschaffen, pflanzt er selbst einen Garten, Eden, und setzt den Menschen sein Abbild in den Garten Gottes. Das heißt, für den Menschen ist nach göttlicher Bestimmung die beste Umgebung ein Garten. Eine wunderbarste Parkanlage. Ja, und wenn der Mensch das Abbild Gottes ist, wo ist dann unserem Gott am wohlsten? in einem Garten. Er wird seine ganze Schöpfung zu einem Garten machen, wie die Schöpfung sich nicht vorstellen kann. Und jede Seele, einzelne Seele, ist ein Garten Gottes, war ein Garten Gottes. Und deine Seele wird sein wie ein bewässerter Garten, dessen Wasser nicht trüben, steht geschrieben. Und nun, Senf, komm, was sagt die Schrift? Nicht ich und nicht wir. Ich kenne andere Auslegungen, noch und noch, so wie ich sie sehe. Ich frage die Schrift, was versteht sie unter Senf und Senfkorn? Sehr einfach. Matthäus 17, Vers 20 schon lesen wir. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann wäre für euch wie viel unmöglich zu gebieten, das würde geschehen. Das heißt, wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, das heißt Minimaldosis von Glauben, aber echten Glauben. Minimaldosis. Nur ein bisschen, wirklichen Glauben. Würde schon genügen. Aber wie ein Senfkorn, das kleiner ist als alle Samen. Bitte. Wer unter euch der Größte sein will, was empfiehlt dem der Herr Jesus? Der werde mal der Kleinste, nicht? Der Geringste, der Verachtetste. War Jesus der Verachtetste, der Geringste, der Kleinste? Ja, in dem Sinn. Wer der Größte sein will, soll er absteigen zu nichts. So hat er Jesus gemacht. So. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, das heißt, wenn wir den Glauben Christi hätten, er ist das Senfkorn. Wer ist der Mensch? Gott. Der nahm ein Senfkorn, seinen Sohn, sagte so, ich werfe dich jetzt in meinen Garten, in meine Schöpfung, genauer auf die Erde, in den Kosmos und auf die Erde, meinen Garten. Bitte, wir finden ihn in einem Garten im Grab, der mir gerufen hat, es ist vollbracht. Der Glaube. Noch einmal finden wir das gleiche Wort in Lukas 17, Vers 6 wieder. Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn. Einmal sagt Jesus, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Berge sprechen, werde aufgehoben und ins Meer geworfen. Aha. Handelt es sich da um einen Hokuspokus? Der Berg ist der Berg Zion, auf den er deutet und sagt, aufgehoben ins Meer geworfen. Was heißt das? Wenn ihr Glauben, Vertrauen hättet, echten, dann würdet ihr Ja sagen zu dem Gericht, das der Gott Israels über sein geliebtes Volk beschlossen hat, dass es aufgehoben wird und ins Meer der Nationen zerstreut wird, geworfen wird. Das ist vor Gott eine Frage des Vertrauens, ja, und nicht des Schreckens oder des Gefahrens. Alle Gerichte Gottes sind getragen vom Glauben der Treue Gottes, von der Hoffnung Gottes, die nicht zuschanden werden lässt, und von der Liebe Gottes, die alle Gerichte heiligt und alle Gerichte trägt und größer ist als alle Gerichte. Ein Senfkorn, ein Mensch, Gott, haben wir vorher gelernt, nahm einen Senfkorn, seinen Sohn, und wirft ihn in den Kosmos, auf die Erde, in seinen Garten. Tragische, wunderbare Sache. Und jetzt, was wird jetzt? Vorläufig ist dieser Senfkorn-Same ein Mensch wie ein anderer nach außen. Jetzt ist er in den Garten geworfen. Er stirbt da, das heißt, Gott verwandelt ihn und jetzt kommt Auferstehung. Geschieht jetzt mit dem in den Garten geworfenen Samen, Senfkorn, den einen, etwas Übernatürliches, Gewaltiges, was in der Natur, im Kosmos gar nicht möglich ist. Jawohl. Wird sein Reich groß, überragend? Dürfen da sogar die Vögel des Himmels sich niederlassen? Ja. Da ist Evangelium drin, wunderbar. Wir schlagen aber auf, liebe Geschwister. Wo habe ich die Sache? Ah, hier. Fünfkung. Eine Stelle im Alten Testament.
Daniel.
Nein, ja. Daniel ist auch ein Baum, da ist nicht Rede von einem Samen, sondern einem Baum, der bis in die Himmel wächst. Und das ist der widergöttliche Baum, der dann umgehauen wird.
Auch mit Vögeln.
Mit dem Bitte. Und die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes. Jawohl. Danke. Das ist die negative Darstellung. Und die positive finden wir in. Wo haben wir das? Ja. Mhm. Nein, nein, Hesekiel. Hesekiel 17. Hesekiel 17. Ja, also Jonah ist so ein Wunderbaum. Darf ich nicht sagen, nein. Nicht? Ja, da wäre viel zu sagen. Hesekiel 17. Hesekiel 17. Da lesen wir vorerst, um des Zusammenhangs willen, 17 Vers 3. So spricht der Herr Jehova. Ein großer Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, voll buntfarbigen Gefieders kam zum Libanon und nahm den Wipfel einer Zeder. Den obersten ihrer Schösslingen brach er ab und brachte ihn in ein Krämerland. In eine Stadt von Kaufleuten setzte er ihn und er nahm von dem Samen des Landes und so weiter. Und doch noch Vers 1 und 2. Und das Wort Jehovas geschah zum Jahr, also Menschensohn. Im Propheten Hesekiel kommt der Begriff Menschensohn genau 100-mal vor. Das heißt, Hesekiel ist ein Modell für den Sohn Gottes auf der Erde als Menschensohn. Jetzt da. Menschensohn, gib ein Rätsel auf und rede ein Gleichnis zu dem Hause Israel. Jetzt haben wir einen Teil gehört von dem Rätsel. Niemand verstand das. Die Antwort Gottes heißt dann, Vers 12, wisst ihr nicht, was das ist? Siehe, der König von Babel, war also der große Adler, mit buntfarbigen Gefieder, kam auf den Libanon, was heißt das? Bricht den obersten Wipfel einer Zeder ab. Der Libanon stellt alle Königsgeschlechter im Kosmos dar. Die einzelnen Zedern, die einzelnen Königsgeschlechter, Häuser. Und die eine Zeder, um die es jetzt geht, war das Königshaus David. Und wer ist der oberste Spross, der Wipfel? Der letzte König, den Nebukadnezar abbrach in Jerusalem und nach Babel entführte. In die Stadt von Kaufleuten. So. Das ist die Antwort. Und da lesen wir jetzt in Vers 22 bis 24. So spricht der Herr Jehova. Und ich werde von dem Wipfel der hohen Zeder einen Schössling nehmen. Achtung. Vorerst war das der letzte Spross vom Hause David, wie wir bis jetzt gelesen haben. Und jetzt sagt Gott so, jetzt mache ich meinerseits das Gleiche, was der gemacht hat. Ich werde von dem Wipfel der hohen Zeder, aha, nicht nur König, sondern König der Könige trägt jetzt in sich, einen Schössling nehmen und ihn setzen. Von dem obersten ihrer Schössling werde ich einen zarten abbrechen. Wer ist das? Jesus Christus, ein zarter Sohn, lesen wir in den Sprüchen Salomos. Abbrechen, Golgatha. Und ihn pflanzen auf einen hohen und erhabenen Berg. Wieder der Berg Zion auf der Erde, aber das himmlische Jerusalem und Zion. Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles Geflügelte, im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Sind wir soweit? Wie beim Senfkörnchen. Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich Jehova den hohen Baum, Nebukadnezar, erniedrigt und den niedrigen Baum erhöht habe, den grünen Baum verdorren und den dürren Baum grünen ließ, Jesus gestorben ist. Ich, Jehova, habe geredet und werde es tun. Psalm. Ein Psalmwort sagt, 104. Wir haben ja gelernt, Gott ist auch, hört auch das Schreien der jungen Raben und hat in seinem Programm auch eine Wohnstadt für alle Vögel des Himmels, für alle Geistwesen, wo sie einmal in die Ruhe Gottes eingehen können. Gleichnis vom Senfkorn. Ein Mensch, der ein Senfkorn nahm und in seinen Garten warf. Kleinstes Ding, verachtet, nichts. Er stirbt, wächst als Sprössling und erreicht eine Herrlichkeit, und zwar nicht für sich, sondern dass alle Geschöpfe, auch die Feinde, eines Tages da zur Ruhe kommen können. Soweit für heute Morgen. Wir dürfen weiterfahren in der Betrachtung der Gleichnisse Jesu. Wir kommen an das vierte Gleichnis vom Sauerteig. Vers 33, Matthäus 13. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm und unter drei Maß Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert war. Reich der Himmel. Wir haben ein Wort im Propheten Daniel. Das heißt, Nebukadnezar, nach seiner Kühnheit und Überheblichkeit, musste lernen, durch die Gerichte Gottes, dass nicht er herrscht, sondern dass die Himmel herrschen. Die Himmel herrschen. Ist das Gleiche, wie wenn Gott selbst herrscht? Ist das Gleiche? Nein, was ganz anderes. Wenn die Himmel herrschen, dann herrschen Geschöpfe himmlischer Prägung. Dann herrschen heilige Engel. Und so ist es im tausendjährigen Reich. Wir kennen alle, ich hoffe eher mehr als weniger, die Herrlichkeiten und unglaublichen Schönheiten des tausendjährigen Reiches. Aber da lesen wir, genau an der Stelle, wo die Zustände, einmaligen Friedens- und Segenszustände im tausendjährigen Reich beschrieben werden, den eigenartigen Ausspruch, und jedes Volk wird wandeln im Namen seines Gottes, seines Gottes. Wir aber, Haus Israel, werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Was sind das für Götter? Heilige Engel, die anstelle der jetzigen
Was sind das für Götter?
Heilige Engel, die anstelle der jetzigen Götter, die Gott eingesetzt hat. Er nennt sich ja, ich bin der Gott der Götter, die ich eingesetzt habe, himmlische Majestäten eines Tages, zu denen ich gesagt habe, ihr alle seid Götter, Mehrzahl von Gott. Ihr herrscht in dem Machtbereich, den ich euch zugeteilt habe, darf jeder antreten als Gott, verfügen als Gott. Und diese Götter sind nun dem Gericht verfallen. Das Maximum ihrer Herrschaft endet jetzt mit diesem Zeitalter. Die einen in satanischer Unheimlichkeit, links, und die anderen in kosmischer Gerechtigkeit, rechts, heilige Engel. Die dem Gericht Verfallenen zur Linken werden Satan gefangen gestellt, andere direkt ins Feuergericht, dem Feuergericht übergeben. Auf alle Fälle, im tausendjährigen Reich ist kein einziger Geist oder kein einziges Wesen, das irgendwie finsternismäßig belastet ist, noch vorhanden. Die sind alle beseitigt. An ihre Stelle hat Gott nun heilige Engel gesetzt, die die Menschheit, die gesegnete Menschheit während den tausend Jahren zum Guten betreuen, und zwar lesen wir, das Gesetz wird ausgehen von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Und wo Gesetz herrscht, sind die Engel von Gott hingestellt, die das Gesetz seinerzeit angeordnet haben. Soweit reicht der Himmel. Dann ist das tausendjährige Reich, ja, kurz mit Maßstäben Gottes gemessen, nur einen Gottestag, tausend Jahre, bildet in der ganzen herrlichen Darstellung, vergänglich aber, mit einer Katastrophe enden. Warum? Gerade deshalb, weil das Gesetz noch einmal unter günstigsten Vorbedingungen, soll ich sagen, zeigen könnte, ob es ein positives Ziel erreichen könnte. Nein, Katastrophe ist gesichert. Da ist das tausendjährige Reich eine Modellvorführung, eben vergänglich Modell, für die wirklichen neuen Himmel und neue Erde, wo dann der Herr herrscht und allein die Gnade triumphiert und kein Geschöpf und keine Weisheit von Geschöpfen mehr irgendetwas beitragen kann. Also Reich der Himmel, vorerst genau tausendjähriges Reich, wo die Himmel herrschen. Also sie steigen dann Engel Gottes auf und nieder, auf das Menschensohn, und wie Jakob ja auch in seinem Traum die Dinge gesehen hat, Reich der Himmel, ein Vorbild, ein Modell für das Reich Gottes, wo die Dinge dann wesenhaft, göttlich echt und unauflöslich sind. Begriff Reich der Himmel. Dieses Gleichnis nun, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig. Dann müsste ja der Sauerteig etwas ganz Gutes sein, etwas Wunderschönes, in der Bedeutung. Dieses jetzt. Wenn wir dabei bleiben, das Reich Gottes gleich einem Sauerteig, Punkt, dann sind wir vollständig falsch orientiert. Um es einfach darzustellen, hier ist eine Waage, Mittelpunkt, Drehpunkt. Ich lege auf einer Seite in die Waagschale einen Kilostein. Und auf der anderen Seite lege ich, jetzt sagen wir mal, ein Stück Fleisch und etwas Gemüse und etwas Obst, so. So dass Gleichgewicht herrscht. Da ist ein Ding, ein Kilo, und die verschiedenen Stücke hier, zusammen ergeben auch ein Kilo. Es ist Gleichgewicht. So. Jetzt sage ich, ich habe gesagt, Stück Fleisch, Gemüse, Obst. Wenn ich jetzt sage, hier ein Kilo und da das Stück und hier nur das Stück Fleisch hinlege, ist dann noch Gleichgewicht? Ist dann das Gleichnis in Ordnung? Jedes Gleichnis Gottes ist eine mathematische Gleichung. Müssen wir auch nochmal gehört haben. Diese göttliche mathematische Gleichung hat eine Seite, das Reich der Himmel. So. Und auch jetzt kommt gleich, nicht? Ist gleich. Nicht einem Sauerteig, sondern einem Sauerteig, ist das Stück Fleisch, welchen ein Weib nahm und in drei Maß Mehl verbrach, bis es ganz zersäuert war. Jetzt ist die Gleichung, die Waage in Ordnung. Das ist gleich das Erste. Haben wir gelernt in der Schule. Mathematische Gleichung, A. Grießstein ist A. Das Fleisch ist B. Das Gemüse ist C. Und das Obst ist D. Jetzt stimmt's. A gleich A plus B plus C. Jetzt ist Gleichgewicht. Aber A plus B ist jetzt doch Gleichgewicht. Nein, es macht so. Also ist falsch. Ich komme zurück, also wir können nicht lesen, das Reich Gottes gleich einem Sauerteig. Das haben wir. Sondern jetzt müssen wir beachten, was mit dem Sauerteig geschieht. Dann stimmt das Gleichnis, dann stimmt die Gleichung. Also, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig. Was sagt die Schrift darüber? In Lukas 13, Vers 21 ist dieses Gleichnis noch einmal aufgeführt, und zwar bis auf den Buchstaben genau gleichlautend. Jetzt schlagen wir auf Matthäus 16, die Verse 6 bis 12, also gar nicht weit von hier weg. Matthäus 16, 6 bis 12. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Also, was ist Sauerteig in der Wertbeurteilung? Von Gott aus positiv beurteilt oder negativ? Wenn Jesus sagt, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig. Und jetzt vorerst der Pharisäer und Sadduzäer. Die Pharisäer, das waren die Selbstgerechten, die Jesus prompt immer Heuchler nannte, und die Sadduzäer waren die, die Auferstehung leugneten und Vorhandensein von Geistwesen leugneten. Also eigenartige, das was war damals, ist das was sein wird in unseren Tagen. Hat Salomo schon wieder recht, weiter. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Waren das, haben die Jünger jetzt richtig verstanden, was der Herr da ausgesprochen hat? Schlägt ihnen das Gewissen. Hat uns auch schon das Gewissen geschlagen, aufgrund eines Gotteswortes. Und das Wort Gottes meinte gar nicht das, was wir mit unserem schlechten Gewissen daraus gemacht haben.
Ja, ganz richtig.
Als aber Jesus es erkannte, sprach er: Was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote und die 5000, wie viele Handkörbe ihr aufhobet? Noch an die 7 Brote der 4000 und so weiter. Wie versteht ihr nicht, dass ich euch nicht von Broten sagte? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Das ist Sauerteig. Und jetzt, was geschieht mit dem Sauerteig? Mit der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer? Die verstehen das, die Führung Israel von Gott immer weiblich bezeichnet. Als Weib. Jawohl. Da kommen noch schön eines nach dem anderen vor unsere Augen gestellt, damit wir wieder erleben können, wie alle Probleme, die das Gotteswort aufwirft, im Worte selbst gelöst sind und alle Fragen, Komplexe, die das die Bibel vor uns hinstellt, beantwortet werden, nur wieder aus der Schrift. Dann stimmt alles. In dreimal Mehl, das ist was ganz Positives, werdendes Brot Gottes. Was machen die also? Ihre schlechte, häuslerische Lehre mischen sie ganz unheimlich geschickt, raffiniert in die Worte Gottes hinein, die dreimal Mehl, wir werden es gleich sehen, nicht? Und servieren das dem Volk so. Weiter, wir haben Matthäus 16, 6 bis 12 beachtet. Die Lehre, die falsche, irreführende Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Markus 8, Vers 15. Und er gebot ihnen und sprach, sehet zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Auch noch. Wir erinnern uns, dass Jesus eines Tages sagte, als Herodes etwas von ihm wünschte, sagte er dem Boten, saget diesem Fuchs, so und so. Schlau. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Ist immer noch gleich bewertet. Ja, wird immer noch schöner. Jetzt kommt Lukas 12, Vers 1. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie einander traten, fing er an, zu seinen Jüngern zu sagen, zuerst hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher Heuchelei ist. Stimmt's wieder? Jawohl. Sauerteig, etwas Negatives. Jetzt wird's langsam, ja, so, dass man Atem holen muss. Jetzt kommt ein Wort, zwei Worte des Apostels Paulus. Das wollen wir zuerst aufschlagen, ja, zuerst, erst der Reihe nach. 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8, kennen wir ja schon lang. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchsäuert? Jetzt ist an Brot gedacht, Brotmasse, Teigmasse, in die jetzt Sauerteig hineingebracht wird. Wisset ihr nicht, dass das Bild, das sichtbare, handgreifliche Modell, wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchsäuert? Jetzt gilt für uns, feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget. Und jetzt sonderbarerweise, gleich wie ihr ungesäuert seid, feget den alten Sauerteig aus. Und wir werden sehen, alter Sauerteig ist jetzt nicht etwas Schlechtes oder Böses, wie die vorangehenden Beispiele. Es ist nur alt, etwas Altes. Ja, ich habe gesagt, muss ich jetzt noch ein paar Mal Atem holen, bevor ich die Dinge ausspreche. Wir lesen weiter. Fege den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid. Also ungesäuert ist das, was Gott wohlgefällig ist. Und gesäuert ist etwas, woran Gott kein Wohlgefallen hat. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns fest Feier halten, nicht mit altem Sauerteig, noch einmal. Und jetzt kommen zwei andere Sorten Sauerteig. Erstens, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Also ist der alte Sauerteig nicht etwa boshaft und schlecht. Sehr gut, wenn die Spannung hochgeladen wird. Sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Und jetzt schlagen wir das zweite Pauluswort auf. Jetzt wird's Galater 5, Vers 8 und 9. Um was geht es denn im Galaterbrief? Sehr einfach, Stichwort, Kapitel, im ganzen Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 21. Saget mir, die ihr, Galater, die ihr das Evangelium der Gnade von mir gehört habt, saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Das ist unbarmherzig verdammt. Und kein Mensch und kein Fleisch vor Gott mit Gesetzeswerken antreten kann. Das ist das Thema im Galaterbrief. Und zwar so, dass wir die Juden, und besonders je orthodoxer und gesetzestreuer sie sind, sagen in Jerusalem, hinweg von der Erde mit diesem Menschen. Er redet ja wieder das Gesetz und wieder die Beschneidung, alles. Gibt es noch schriftlich? Ich hoffe, ich ereifere mich mit Gottes Eifer. Nicht mit einem anderen. Wir lesen jetzt Galater 5. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten. Was ist das Gesetz? Das gebiert am Sinai zur Knechtschaft. Sagt Paulus. Einem Joch der Knechtschaft halten. Nicht wiederum. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass, wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Das ist deutlich. Was ist denn Beschneidung? Ein Wesenspunkt, wesenhafter Punkt des Gesetzes. Wer sich nicht beschneiden lässt, muss nach dem Gesetz ausgerottet werden aus seinen Völkern.
Gibt auch heute noch Beschneidungen.
Ja.
Auch evangelisch beschnitten.
Ist gut, hast du leise gesagt. Weiter. Siehe, haben wir gelesen, ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Und wenn er das nicht tut, nützt ihm die Beschneidung gar nicht. Denn das Gesetz stellt sich so eindeutig, kristallklar vor uns hin, wie Jakobus feststellt, denn wer irgend das ganze Gesetz halten wird, aber in einem Sagen wir mal, das ganze Gesetz habe 1000 Satzungen, Gebote. Jetzt hält einer 999 Gebote. Richtig. Strauchelt nur in einem den Tausendsten. Ist er aller Gebote schuldig geworden? Wer von uns will antreten vor Gott damit? Bitte, vor Engeln kann er antreten. Ein Mensch wie Paulus, dem niemand etwas nachsagen konnte, dass er nach außen gegen das Gesetz auch nur im geringsten sich vergangen hat, der ist vor den Engeln gerechtfertigt. Aber nicht vor Gott, sagt Paulus. Sind wir schuldig, den Sabbat zu halten? Wir heute. Vor Gott. Damit wir wohlgefällig sind vor Gott. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder Sabbate oder Neumonde oder sonstige Feste des Gesetzes, die nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes sind. Also, ich nehme an, solange nicht, soweit nicht ein Sabbatist unter uns ist, nicht? Wir halten den Sabbat nicht. Jetzt ist aber der Sabbat eines der 10 Gebote. Stimmt's? Das eine der 10 halten wir nicht. Dann haben wir alle anderen 9 auch nicht gehalten. Konsequenterweise, fromme Brüder und Schwestern wollen wenigstens noch die 10 Gebote festhalten. Hoffnungslos. Hoffnungslos. Darf ich ein paar Mal tief Atem holen? Ja, bitte, diese heiligen Engel und ihre Heerscharen umlagern uns jetzt, nicht? Und einer davon solche Dinge bezeugt, ist er dann angefochten, angegriffen, ja. Aber das dringt nicht durch. Was haben wir denn? Eine volle, ganze Waffenrüstung Gottes. So, nichts zu machen. Paulus schreibt, wir kämpfen mit Waffen des Geistes, nicht nur zur Linken gegen die Dämonen, sondern auch noch gegen rechts, gegenüber den Heiligkeiten des Gesetzes, um in Christo allein erfunden zu werden. Bitte?
Gegen die Rechtsradikalen.
Gegen die Rechtsradikalen. Wow. Na, bitte, dass wir so lachen können, ja, allein der Gnade Gottes zu verdanken. Na, jetzt geht die Sonne auf. Die alten Schweizer bei der Schlacht von Sembach sind niedergefallen, haben Gott gedankt, dann ging die Sonne auf und der Führer rief, die Sonne leuchtet uns zum Siege. Aber so kam es auch uns. Dann geht es weiter. Ich bezeuge aber jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von dem Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ist das deutlich? Da gilt das wirklich entweder oder. Und zwar so, wie das Gesetz einen Totalanspruch stellt. Entweder alles, nicht? Und wenn nur ein Leck ist, nicht? Dann ist das Ganze nichts mehr, wird abgelehnt. So. Nehmen wir mal, eine Braut hat ein hochzeitliches schneeweißes Gewand. Nicht? Aber da ist so ein schwarzer Dolken ausgerechnet da. Versteht ihr das, ein Dolken? Ein Klecks, nicht so. Hat dann nicht das ganze hochzeitliche Gewand nicht mehr. Kann nicht mehr gebraucht werden. So. Auf der anderen Seite darf die Gnade Gottes dann auch hundertprozentig Gnade sein. Ohne die geringste Beimischung von einer Leistung, eines Werkes oder etwas, was vom Geschöpf herkommt. Darf die Gnade das dann auch? Oh, sagen wir doch Halleluja, dass es so ist. Ne? Die Gnade ist ein Geschenk ohne jede Bedingung. Ich sage, ja, die Hälfte haben schon gehört, die andere Hälfte wahrscheinlich nicht. Die habe ich schon lange gewusst, meine liebe Frau hätte schon lang gern das und das. Gut, jetzt ist soweit. Ich habe das beschafft und übergebe ihr das längst ersehnte Geschenk. Siehst du, liebe Hilda, das hast du nun, dieses wunderbare Geschenk.
Selbstverständlich, aber unter der Bedingung, dass...
Ja. Aha. Dann ist aus mit dem wunderbaren Geschenk. Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christo Jesu vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ihr Galater, ihr liefe gut, bitte, nach dem Evangelium der Gnade. Ihr liefe gut. Wer hat euch aufgehalten, jetzt Achtung, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht?
Aha.
Wenn man sich löst von der Gnade Gottes, die allein königlich herrschen will, als Geschenk Gottes, und noch eigenes beimischen will, oder Werke, oder das etwas, dann sind wir nicht in der Wahrheit geblieben und haben der Wahrheit nicht mehr gehorcht. Die Überredung, aha, die Galater haben das sich also nicht von sich aus da, ist das so geworden so langsam, sondern die sind überredet worden von woher? Haben wir schon gehört, Jakobus und Paulus, gell? Ja, von Jakobus her. Beispiel. Zum Glück war Paulus dabei in Antiochien. Petrus hat sich ein Herz gefasst mit seinen Mitarbeitern, setzt sich zu Tische mit den unbeschnittenen Heiden. Haben Tischgemeinschaft, das ist herrlich. Petrus und die aus den Nationen und seine Mitarbeiter. Jetzt sehen Sie auf einmal, da kommen ein paar daher. Die kommen ja von Jakobus. Petrus, komm schnell weg. Verschwinden vom Tisch der unbeschnittenen Heiden. So. Zum Glück ist Paulus da. Ne? Es ist gut, wenn wir schnell lesen. Galater 2, 11. Als aber Kephas, Petrus, nach Antiochien kam, widerstand ich Paulus ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Denn bevor etliche von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Also, von woher wurden die Galater überredet? Von Jerusalem. Und das lesen wir dort. Paulus kommt dann zuletzt, auf seiner letzten Reise, nach Jerusalem. Schweren Herzens. Er weiß schon alles, was kommt. Sie kommen auf ihn zu, ein Sprecher. Bruder Paul, wir hören von dir, dass du unter den Nationen wie der Mose und das Gesetz redest. Das ist doch nicht so. Du siehst, Zehntausende der Juden hier in Jerusalem und Israel sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind eiferer für das Gesetz. Katastrophe. Katastrophe vorwärts. Alle eiferer für das Gesetz. Aber Gott wusste das schon lange, ihre Herzen erforscht haben. Er wusste ja besser, Gott, der Gott Israels, dass dieses Gesetz vom Sinai allen Söhnen Israels in Fleisch und Blut eingeimpft worden ist. Ja, fast vom Mutterleibe an. Das ganze Leben. Und Gott nimmt es ihnen nicht übel, das kann er ja nicht. Versteht sie. Und schaut zu und duldet es, dass diese christusgläubig gewordenen Juden sich überlegend sagten, oder sich sagten, überlegend, jetzt sind wir durch das Lamm Gottes, das geschlachtet ist, vor Gott gerettet, wir stehen unter seinem Wohlgefallen, aber jetzt nichts mehr los, jetzt können wir und jetzt wollen wir das Gesetz halten. Ist begreiflich, nicht? Da geht es nicht bei uns am Anfang auch eigentlich. Nicht? Nehmen wir einen Anlauf, aber jetzt kommt ein guter Vorsatz nach dem anderen. Ja. da er sich vor den der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Hat Paulus einen schweren Stand gehabt? Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg, aha, die sind nach rechts abgewichen, nicht nach links. Mein Sohn, weiche ab, weder zur linken noch zur rechten, sondern gehe die Straße, die gerade heißt, kürzester Weg, von mir als Sünder zum Herrn, meinem Erlöser, Gnade aus. Kürzester Weg. Nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten. Wer ist dann an der Straße, die die gerade heißt, geboren worden? Bitte? Ja, der gerade von Saul zu Paul geworden ist. Ja. In Damaskus kam er zum Glauben und wurde unter die Gnade Gottes gestellt an der Straße, die die gerade heißt. Ne? So. Vers 14 Mitte. Jetzt spricht er zu Petrus, Kephas, vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Wir, von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Jesu Christi. Nicht an, Glauben Jesu Christi. Auch wir haben an Christum Jesu geglaubt, auf dass wir aus Glauben Christi gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt worden wird, bitte, vor Gott, vor Engeln ja, vor Menschen auch. So sagt die Schrift. Paulus stellt nur im Römerbrief die Frage, auf Jakobus eingehen, wir urteilen, Jakobus, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein, Abraham, Beispiel, Paulus, wir urteilen, dass ein Mensch allein aus Glauben gerechtfertigt wird und nicht aus Werken. Und sagt dann auf Jakobus eingehend, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, bitte, aber nicht vor Gott. Sondern, was haben wir denn gelernt im Gleichnis vom Unkraut im Weizen? Wer schneidet am Ende des Zeitalters? Engel. Und wer sortiert Unkraut ins Feuer und Weizen in die Scheunen? Engel. Die können nicht ins Herz sehen, die müssen gute Werke sehen. Also Jakob ist richtig orientiert auf ihrer Ebene. Auf ihrer Ebene. So. Genügt. Ja. Es wird mir aber nicht erspart, noch weiter zu lesen in Galater 5. Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Also wenn die in Jerusalem in ihrer Einstellung meinten, sie allein hätten die richtige, Gott wohlgefällige Stellung und von den Nationen, die Gott unter das Evangelium der Gnade ohne Werke gestellt hat, die jetzt von ihrer Stellung belehren zu müssen, ist diese Überredung nicht gut. Nicht von dem, der euch beruft, also nicht von Christus. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Was ist jetzt hier Sauerteig? Das ist der alte Sauerteig des Gesetzes. Ein bisschen Gesetz macht den ganzen wunderbaren Wert der Gnade zunichte. Ein Atomkern von Gesetz zerstört das Wesen der Gnade. Dürft ihr Atem holen und euch erholen. Ist das Gesetz alt und veraltet, damit es weggetan wird? Wo lesen wir das? Hebräer, müssen wir auch gerade noch hören. Damit nicht wir die Sprechenden sind, sondern der Geist und das Wort. Lesen wir in Hebräer 7 zuerst. Das in Vers 11. Wenn nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum, also das Gesetz, in Verbindung damit hat das Volk das Gesetz empfangen. Welches Bedürfnis war noch vorhanden, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufstehe und nicht nach der Ordnung Aarons, nach dem Gesetz, hohe Priester werde? Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Dann lesen wir weiter in Vers 16. Oder da ist die Rede wieder von Melchisedek, ein anderer Priester. Nach dieser Weise ist Christus Priester. Der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes ist. Was? Eines fleischlichen Gebotes? Dessen Buchstabe tötet. Nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Ist das ein Unterschied? Das eine tötet und das andere macht lebendig, und zwar definitiv lebendig. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek, wird dem Herrn Jesus Christus bezeugt. Denn da eine Abschaffung des vorhergehenden Gebotes, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zu Vollende gebracht, und die Einführung einer besseren Hoffnung und so weiter, durch Eidschwur. Und dann, Vers 28, denn das Gesetz bestellt Menschen zu uns Priestern, die Schwachheit haben, das Wort des Eidschwurs aber nach dem Gesetz, zeitlich nach dem Gesetz gekommen, einen Sohn vollendet in Ewigkeit. Vers 4 oder 5. Die Dinge des Gesetzes, welche dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. So. Also, dann, also wir haben noch eine Stelle, wir haben jetzt gelesen, genügt, dass das Gesetz zur Abschaffung bestimmt ist, wegen der Schwachheit und Nutzlosigkeit der ganzen Sache. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, sondern nur Katastrophen hervorgerufen. Und Gott hat kein Wohlgefallen daran. Hebräer 10, da kommt der Sohn zur Erlösung in die Welt und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wird ja von Satan beherrscht und verwaltet. Darum sagt er zum Vater, zur Erlösung in die Welt kommen, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, Gott, Vater, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfer und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Also Gott hat die Dinge gar nicht gewollt, er selber. Deshalb hat er auch kein Wohlgefallen daran. Und vollkommen, haben wir gelesen, ist auch nicht. Und Gott hat die Dinge des Gesetzes auch nicht gefordert. So steht im entsprechenden Psalm, der hier zitiert wird. Dann Vers 9 noch. Für die Sünde also hast du nicht gewollt, Ende von Vers 8, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden. Bitte. Sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, spricht der Sohn zum Vater. Er nimmt das Erste weg, auf das er das Zweite aufrichtet. Durch welchen Willen wir geheiligt sind? Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. So. Dann ist noch ein Wort, was veraltet ist. Tja, genügt. Also, in unserer Stelle, 1. Korinther 5, haben wir gelesen, abschließend. Darum lasst uns fest Feier halten, nicht mit altem Sauerteig. Ah, das ist das Gesetz, veraltet, muss weggetan werden. Gott schenkt etwas Neues, Vollkommenes. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Das ist was anderes als die Heuchler und der Herodes und so weiter. Sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Wunderbar. Wir sollen alten Sauerteig ausfällen. So, bitte. Das mussten ja die Israeliten schon beim Auszug aus Ägypten machen. Ihre Häuser vollständig von Sauerteig ausfegen, reinigen. Und doch sagt er, ihr seid ja eine ungesäuerte Masse. Was stimmt jetzt? Was gibt es noch auszufegen, wenn wir eine ungesäuerte Masse sind? Antwort: Unser alter Mensch, der ist Sauerteig vom Scheitel bis zur Sohle. Der muss sterben. Der muss ausgefegt werden. Ja. Hat der gläubige Mensch einen inneren, neuen Mensch des Herzens, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit? Samenmäßig ein heiliger Same in unsere Herzen gelegt. Die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und den Geist Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Dieser Geist hat hier drin einen ganzen neuen Menschen gezeugt, aus Gott und schon geboren aus Gott. Und je mehr der Äußere, der fällt, ausgefegt wird, das alte und böse, wächst der innere Mensch von Tag zu Tag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da sind wir erst am Begriff Sauerteig. Ist gleich einem Sauerteig. Und jetzt, welchen ein Weib nahm. Gott spricht eines Tages: Ich bin dein Mann, Israel, du bist mein Weib. Israel wird von der Geburt an als Mädchen geschaut in Hesekiel 16. Wie es groß wird, wächst und so weiter, wie Gott sich seiner, ihrer erbarmt, dieser Tochter, dieses Mädchens, es schmückt und zur Braut nimmt und ein Ehebund mit ihm schließt. Also, Weib Israel. Sauerteig, gleich einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm. Das ist die Führung in Israel. Also, haben wir gelernt. Die Führung Israel, das waren die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die Gesetzesgelehrten, die hohen Priester. Und die haben ihre heuchlerische Lehre und ihr ganz raffiniertes Lehrsystem, vor Gott ein Gräuel, mitten wohin gemischt? Unter 3 Maß Mehl. Was sagt uns die Zahl 3? Göttliche Vollkommenheit. 3 Maß. Unser Gott ist der Gott des Maßes. Auch die Gnade Gottes ist jedem Einzelnen von uns zugeteilt nach dem Maße der Gabe des Christus. Jetzt steht Göttlichkeit in ihrer Vollkommenheit vor uns, der Gott des Maßes, und was ist Mehl? Mehl. 2. Könige 4, 41, der Tod ist im Topfe, wirft ein wenig Mehl hinein, es wird gesund. 1. Könige 17, 12, die Witwe von Sarepta, kein Mehl mehr im Topfe, das Wunder geschieht. 2. Mose 29, Vers 2, Mehl. 3. Mose 2, Vers 1 und 5, wunderbare Darstellungen, Mehl ist das Zerriebene.